Erlösung aus Liebe. So lautet das Thema für die heutige Predigt. Ruth wartet zu Hause und Boas ist eifrig am Werk. Das ist die Situation mit dem Abschluss des dritten Kapitels im Buch Ruth. Im Mittelpunkt steht das Versprechen des Boas an Ruth: So wahr der Herr lebt, ich will dich lösen. An diese Situation knüpft das vierte Kapitel im Buch Ruth an. Der Text für die heutige Predigt steht in Ruth 4, Vers 1 bis 17. Wir werden diesen Text innerhalb der Predigt Stück für Stück hören. Dabei geht es vor allem um drei größere Redeeinheiten. Zum ersten, wie Boas sein Versprechen an Ruth einlöst. Das zweite ist der Segen für Boas und Ruth. Und die dritte Redeeinheit, der Lobpreis Gottes. Zum ersten, Boas löst sein Versprechen ein. Wir hören nun aus dem Wort Gottes, Ruth 4, Vers 1 bis 10. Boas ging hinaus ins Tor und setzte sich daselbst. Und siehe, als der Löser vorüberging, von dem er geredet hatte, sprach Boas: Komm, so und so, und setze dich hierher. Und er kam herüber und setzte sich dorthin. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser: Naomi, die aus dem Land der Moabiter zurückgekommen ist, bietet feil den Anteil an dem Feld, der unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich's vor deine Ohren zu bringen und zu sagen: Willst du es lösen, so kaufe es von den Bürgern, vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volks. Willst du es aber nicht lösen, so sage mir's, dass ich's wisse. Denn es ist kein anderer Löser da, als du und ich nach dir. Er sprach: Ich will's lösen. Boas sprach: An dem Tage, da du von Naomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten, auf seinem Erbteil. Da antwortete er: Ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil zerstören. Löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. Es war aber von alters her ein Brauch in Israel, wenn einer eine Sache bekräftigen wollte, die eine Lösung oder einen Tausch betraf, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das diente zur Bezeugung in Israel. Und der Löser sprach zu Boas: Kaufe du es. Und er zog seinen Schuh aus. Und Boas sprach zu den Ältesten und zu allem Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt. Dessen seid ihr heute Zeugen. Nach der geheimnisvollen Begegnung zwischen Boas und Ruth im Schutz der Dunkelheit auf dem Feld ist nun das Licht des neuen Tages gekommen. Boas geht ins Tor der Stadt Bethlehem. Er will die Lösung von Naomi und Ruth regeln. Das ist eine Familienangelegenheit, die in der Öffentlichkeit stattfinden muss. Nun geschieht es nicht im Verborgenen auf dem Feld, sondern am Tag im Tor der Stadt. Es ist der Ort, wo jeder ein- und ausgeht. Nach dem Schluss von Kapitel 3 habe ich einen Boas erwartet, der mit schnellen Schritten durch die Stadt läuft und diesen Löser sucht. Doch das Gegenteil ist der Fall. Boas geht ins Tor und er setzt sich. Er macht genau das, was Ruth auch tut. Er wartet. Das ist die Gelegenheit für Gott. Nun kann Gott die Sache in die Hand nehmen und sie zum Ende bringen. Der andere Löser kommt vorbei. Und Boas ruft ihn zu sich. Er hat Vorrang beim Lösungsrecht. Danach ruft Boas noch 10 Älteste dazu. Und mit der Zeit haben sich sicher auch noch andere Interessierte versammelt, um zu sehen, was jetzt vor sich geht. Und vor dieser Versammlung bringt Boas nun sein Anliegen. Und er stellt dem Löser vor die Wahl. Willst du es lösen? Dann löse es. Willst du nicht lösen, dann sag es mir. Boas betont den Willen des Lösers, die Freiwilligkeit, obwohl der andere Löser verpflichtet wäre, zu lösen. Er stellt den Löser vor die Wahl. Willst du oder willst du nicht? Und die Antwort des Lösers ist eindeutig und sehr bestimmt. Ja, ich will es lösen. Auch wenn Boas an dieser Stelle noch nicht von den Witwen Naomi und Ruth gesprochen hat, so ist es für den Löser klar, dass er die Witwe des Verstorbenen mitlöst. Er wird die Witwe des Verstorbenen zur Frau nehmen und er wird auch das Land erhalten, um dann möglicherweise einen Nachkommen für Elimelech zu zeugen. Doch der Löser weiß, Naomi ist so alt, sie ist sicher nicht mehr in der Lage, ein Kind zu bekommen. Elimelech wird keinen Erben haben, das Stück Land von Elimelech wird im Besitz des Lösers bleiben. Das ist lukrativ. Da sagt man nicht nein. Und genau darauf kommt Boas dann zu sprechen. Er sagt, an dem Tage, da du von Naomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten auf seinem Erbteil. Dass der Löser die Frau des Verstorbenen zur Frau nimmt, ist klar. Die Frau des Verstorbenen ist Naomi. Doch Boas sagt jetzt, dass Ruth die Frau des Verstorbenen ist. Dabei kann der Verstorbene nur Elimelech sein, denn nur von ihm ist bisher die Rede. Ruth wird an die Stelle Naomis gestellt. Und davon ist der Löser überrumpelt. Damit hatte er nicht gerechnet. Und er sagt, ich kann es nicht lösen. Ich würde sonst mein Erbe zerstören. Aus dem wunderbaren Lösungsrecht wird für ihn eine Lösungspflicht, die er nicht ertragen kann. Jetzt ist der Moment da, wo Boas sein großes Versprechen an Ruth einlösen kann. Und er zögert keinen Moment. Er ist bereit, Ruth zu lösen. Der Schaden für Boas und für sein Erbe mag ähnlich sein wie für den anderen Löser. Doch das interessiert ihn nicht. Er erfüllt seine Pflicht aus Liebe. Und er richtet sich dann an die Ältesten in Vers 9 und 10 und sagt: Ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt. Dessen seid ihr heute Zeugen. Das sind die letzten Worte des Boas im Buch Ruth. Er löst sein Versprechen ein. Er ist der Löser für Naomi und Ruth. Und er hat alles erworben, was der Familie von Elimelech gehörte. Und er hat auch Ruth erworben. Wörtlich sagt er, er hat allen Besitz gekauft von Elimelech und er hat auch Ruth gekauft. Dieses Wort wird vor allem in Bezug auf materielle Güter verwendet. Es bringt zum Ausdruck, dass etwas den Besitzer wechselt. Diesen Ausdruck in Bezug auf eine Ehefrau zu verwenden, ist für uns sehr befremdlich. Oder? Aber auch im Alten Testament ist Ruth 4 die einzige Stelle, wo dieses Verb für eine Ehefrau verwendet wird. Nun kann man sagen, dass Boas damit sehr abwertend über seine zukünftige Frau spricht, dass er sie gleichstellt mit allen anderen materiellen Gütern. Aber ich meine, das ist sehr unwahrscheinlich. Denn mit dieser Lösung bringt Boas genau seine Liebe zu Ruth zum Ausdruck. Und auch seine Opferbereitschaft. Ja, er ist bereit, sein Erbe zu zerstören, um das Erbe Elimelechs aufrechtzuerhalten. Ich meine, dass Boas mit diesem Verb eine ganz andere Begebenheit in Erinnerung ruft. Nämlich beschreibt Gott seine Rettungsaktion an das Volk Israel mit dem gleichen Verb. Er hat sein Volk gekauft und erlöst. So steht es in 2. Mose 15, Vers 16. Und auch später im Propheten Jesaja oder auch im Psalm 74 wird dieser Ausdruck für die Erlösung Gottes an sein Volk verwendet. Und genau das ist auch mit Ruth passiert. Durch das Erkaufen Gottes wurde das Volk Israel zu seinem Volk. Nun, dadurch, dass Boas Ruth erkauft hat, wird sie endgültig Teil des Volkes Gottes, weil sie seine Ehefrau ist. Boas ist willig, Ruth zu lösen. Er ist bereit, dafür finanzielle Mittel locker zu machen, damit Ruth zum Volk Gottes gehören kann. Und das, auch wenn er damit eventuell sein Erbe zerstört. Das ist auch das Bild unserer Erlösung. In Offenbarung 5, Vers 9 singen die Ältesten vor dem Thron des Lammes: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Gott hat nicht nur große Reichtümer locker gemacht, um uns zu erlösen. Gott hat seinen Sohn gegeben. Und er sagt doch nicht, ich kann nicht, weil ich mich sonst selber schaden würde, sondern Gott sagt, ich will die Menschen erretten. Ich gehe bis zum Tod. Und das gilt für uns alle. Gott will uns retten. Er will unser Gott sein. Die zweite größere Redeeinheit in unserem Predigttext ist der Segen für Boas und Ruth. Wir hören dazu die Verse 11 und 12. Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprach: Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Sei stark in Ephrata, und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peretz, den Tamar dem Juda gebar, durch die Nachkommen, die dir der Herr geben wird von dieser jungen Frau. Das Volk und die Ältesten, die im Tor versammelt sind, sie nehmen ihre Aufgaben als Zeugen wahr. Und sie bezeugen, dass Boas Ruth rechtmäßig zur Frau genommen hat. Der andere Löser hat nun keinen Anspruch mehr auf den Besitz der Familie Elimelechs. Die Zeremonie der Lösung endet mit einem Segen. Und dieser Segen wird vom Volk und von den Ältesten ausgesprochen. Zuerst richtet sich der Segen an Ruth, dann im zweiten an Boas und im dritten an den Nachkommen von Ruth und Boas. Über Ruth sagt das Volk und die Ältesten: Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Ruth ist durch die Eheschließung mit Boas erst rechtmäßig zum Volk Gottes dazugekommen. Doch das ist nicht genug. Nun soll sie noch so werden wie die Stammmütter Rahel und Lea. Das ist einzigartig. Keine Frau im Alten Testament wird auf die Stufe von Rahel und Lea gehoben. Übrigens ist Ruth 4 auch die einzige Erwähnung von Rahel und Lea außerhalb der Jakobsgeschichte in 1. Mose. Und das deutet darauf hin, dass mit Ruth das Haus Israel auf eine ganz besondere Weise gebaut werden soll. Es kündigt sich also ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte Israels an. Mit diesem Zuspruch des Volkes und der Ältesten kommt das ganze Volk Israel in den Blick. Nicht nur ein Stamm. Wir wissen, dass diese Geschichte von Ruth in der Zeit der Richter stattfindet. Und diese Zeit der Richter war davon geprägt, dass die 12 Stämme zerteilt und zersplittert waren. Kein Richter richtete das ganze Volk. Er war immer nur für einen Teil der Stämme zuständig. Oder vielleicht sogar nur für eine Sippe oder nur einen Stamm. Kommt nun mit Ruth doch die Möglichkeit eines vereinten Israels, wo alle Stämme wieder miteinander sind? Eines hat Ruth mit Rahel und Lea gemeinsam. Sie kann erst schwanger werden, nachdem Gott an ihn greift. Das ist bei allen drei Frauen der Fall. Mit dem Segen über Ruth verbindet sich also in erster Linie, dass Gott die Unfruchtbarkeit Ruths aufhebt. Dass sie überhaupt in der Lage ist, ein Kind zu bekommen. Gott hat durch Rahel und Lea die 12 Stämme Israels ins Leben gerufen. Gott hat durch diese Frauen sein Volk zahlreich gemacht. Und wenn wir in die Vorfahren schauen, zum Beispiel bei Abraham, da war es anders. Nur ein Sohn von Abraham durfte den Segen weitertragen, Isaak. Ismael wurde vertrieben. Das gleiche war bei Isaak der Fall. Nur ein Sohn wurde in die Segenslinie Abrahams aufgenommen. Jakob. Esau nicht. Doch jetzt mit den Söhnen von Rahel und Lea ändert sich das. Alle Söhne werden aufgenommen in die Segenslinie Abrahams. Und von diesen Stämmen baut Gott sein Volk. Und so haben Rahel und Lea das Haus Israels gebaut. Aber auch unter diesen 12 Stämmen ist die Frage da, welcher Sohn hat das Erstgeburtsrecht? Welcher Sohn wird den Segen Abrahams weitertragen? Das kann nur ein Sohn sein. Um diese Frage ringt bereits Jakob. Und auch später in der Wüstenwanderung sehen wir das Ringen um diese Frage. Und dieser Frage gehen wir in der letzten Ruth-Predigt genauer nach, nämlich nächstes Mal. Klar ist an dieser Stelle schon, dass das Volk und die Ältesten mit ihrem Segen sagen, möge Gott unseren Stamm, nämlich den Stamm Juda, auserwählen, um den Segen für ganz Israel zu bringen. Über Boas lautet der Segen, sei stark in Ephrata und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem. Bemerkenswert ist, dass jetzt nach der Lösung der Blick ganz weg von Elimelech hin zu Boas gerichtet wird. Und dabei war der Sinn der Eheschließung mit Ruth doch gerade, dass der Name Elimelechs erhalten wurde, dass sein Erbe nicht verloren ging. Boas hat sich dazu verpflichtet, einen Nachkommen zu zeugen für Elimelech. Und diese Bereitschaft wird für ihn zum Segen. Elimelech bekommt einen Nachkommen. Sein Erbe wird erhalten. Doch der Name Elimelech, der verschwindet ganz von der Bildfläche im Alten Testament. Und stattdessen wird Boas zweimal außerhalb des Buches Ruth erwähnt. In Kapitel 2, Vers 1 wird Boas bereits als stark bezeichnet. Er ist ein angesehener Mann in Bethlehem. Doch nun verbindet sich mit diesem Ansehen der Person auch die Liebestat, die er an Naomi und Ruth getan hat. Sein Name soll gerufen werden in Bethlehem. Und genau das geschieht dann auch im Alten Testament. Elimelechs Name taucht nicht weiter auf, aber Boas Name wird erwähnt. Weil er Ruth geheiratet hat, wird sein Name nicht vergessen. Sein Name wird sogar im Neuen Testament gerufen, nämlich in den Stammbäumen Jesu, bei Lukas und bei Matthäus. Er ist ein Vorfahre des Erlösers der ganzen Menschheit. Das ist der Segen über Boas. Sein Name wird gerufen. Und der dritte Teil des Segens lautet, und dein Haus werde wie das Haus des Perez, den Tamar dem Juda gebar, durch den Nachkommen, den dir der Herr geben wird von dieser jungen Frau. An dieser Stelle wird es nun ganz ausdrücklich. Die Segenslinie im Stamm Juda soll mit Boas und Ruth und ihrem Nachkommen fortgesetzt werden. Das spricht das Volk und die Ältesten über den Nachkommen von Ruth aus. Die Geschichte um Perez ist eine sehr merkwürdige Geschichte. Und diese schauen wir uns auch nächstes Mal genauer an. Wir sehen in diesem Segen das Buch Ruth. Da geht es nicht nur um das Schicksal einer kleinen Familie, sondern es geht um das Schicksal des ganzen Volkes. Es geht auch nicht nur um die Zeit dieser drei Generationen von Elimelech, Ruth und Boas. Es geht um die große Zukunft des Volkes Gottes, um die Erfüllung des Heils für sein Volk. Und das alles mündet in den Lobpreis Gottes. Wir hören die Verse 13 bis 17. So nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward, und sie gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Naomi: Gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat, dessen Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß, und sie ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen: Naomi ist ein Sohn geboren. Und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Die Ehe zwischen Boas und Ruth wird vollzogen. Und in Vers 13 wird nun ausdrücklich erwähnt, dass Gott eingreift. Er ermöglicht die Schwangerschaft von Ruth. Ohne dieses Eingreifen Gottes wäre alles menschliche Bemühen, wovon wir gelesen haben, umsonst. An diesem Eingreifen Gottes hing die ganze Lösung Naomis. Insgesamt berichtet das Buch Ruth nur an 2 Stellen, dass Gott im Geschehen eingreift. In Ruth 1, Vers 6 denkt Gott an sein Volk in der Hungersnot. Er gibt seinem Volk wieder zu essen. Das ist der Wendepunkt für Naomi. Als sie von Gottes Eingreifen hört, beschließt sie umzukehren und zu ihrer Heimat zurückzugehen. Das ist der Beginn für Naomi, aus der Gottesferne in die Gottesnähe zu kommen. Das ist auch der Beginn, von der Beraubten zur Beschenkten Naomi zu werden. Am Anfang der Umkehr Naomis steht Gottes Eingreifen. Der Herr führt Naomi nach Hause. Und am Ende der Geschichte greift Gott erneut ein. Er ermöglicht die Geburt eines Sohnes. Und damit führt Gott das Heil für Naomi an ein Ziel. Er vollendet, was er in Kapitel 1 begonnen hat. Diese beiden Stellen, Ruth 1, Vers 6 und jetzt hier in Kapitel 4, die von Gottes Eingreifen zeugen, sie rahmen die Geschichte von Naomi. Am Anfang und am Ende steht Gott. Und dazwischen handeln und entscheiden Naomi, Ruth und Boas. Doch nicht ohne Gott. Gott beginnt und er vollendet. Und der Weg dazwischen ist von Gott getragen. Auch wenn das nicht ausdrücklich gesagt wird. Der Rahmen von Gottes Eingreifen zeigt, dass die ganze Geschichte in Gottes Hand gestanden hat. Und das führt zum Lobpreis Gottes. Er hat das Heil für Naomi vollendet. Der Rahmen von Gottes Eingreifen steht auch über dem Leben eines jeden Christen. Am Anfang bei der Umkehr steht Gott. Er ruft uns zur Umkehr. Er zieht uns zu sich, dass wir seine Kinder sein können. Er schafft Neues in uns. Und am Ende, bei der Vollendung, steht auch Gott. Er nimmt uns an die Hand und er führt uns durch den Tod zum ewigen Leben. Er verwandelt das Vergängliche in Unvergängliches. Er vollendet unser Heil. Und das Leben dazwischen? Das Leben der Kinder Gottes ist getragen von dem Geschenk der Gnade, und von der Hoffnung auf die Vollendung des Heils. Unser ganzes Christensein ist getragen von Gott. Er weckt in uns den Glauben und er bewahrt ihn auch. Er bringt zum Ziel, was er begonnen hat. Die Frauen von Bethlehem loben Gott. Als Naomi nach Bethlehem kam, aus dem Land der Moabiter, dann fragten diese Frauen aus Bethlehem: Ist das Naomi? Und sie hörten die Klage Naomis in Kapitel 1, Vers 20 und 21. Nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Jetzt erwidern die Frauen in Bethlehem diese Klage Naomis mit dem Lobpreis an Gott. Gott hat Naomi einen Löser nicht verwehrt. Der Segen, welchen das Volk und die Ältesten über Boas ausgesprochen haben, der wird nun von den Frauen über Obed, das Kind von Ruth, ausgesprochen. Sein Name werde gerufen, aber mit einer Steigerung. Sein Name werde gerufen, nicht nur in Bethlehem, wie es über Boas ausgesprochen wurde, sondern in ganz Israel. Die Hoffnung auf ein geeintes Israel verbindet sich mit diesem Kind, mit Obed. Die Tatsache, dass Gott eingegriffen hat, dass Gott ein Kind geschenkt hat, bestärkt die Hoffnung, dass Gott durch dieses Kind Großes tun kann. Die Tatsache, dass Gott Naomis Leben zum Heil geführt hat, bestärkt die Hoffnung, dass Gott auch sein Volk zum Heil führen kann. Für Naomi wird Obed derjenige sein, der sie erquickt und sie bis ins hohe Alter versorgt. Wörtlich heißt es, er macht, dass ihre Seele umkehrt. Und mit Seele ist in erster Linie das Leben gemeint. Das Leben der Naomi wird umgekehrt. Die Klage aus Kapitel 1, sie verwandelt sich in Lobpreis an Gott. Überhaupt wird ihr das Leben wieder aufgerichtet. Sie bekommt eine neue Chance zu leben. Der unmittelbare Tod durch Hunger ist abgewendet. Das Leben wird Naomi neu geschenkt durch diesen Löser. Das Kind ist nun ihr Löser. Das, was Obed für Naomi ist, ist Gott für sein Volk. In Jesaja 54, Vers 4 bis 8 sagt Gott: Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden. Sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau. Und die Frau der Jugendzeit, wie könnte sie verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Gott erlöst sein Volk nicht mit Geld, sondern mit Blut. Mit dem kostbaren Blut seines Sohnes. Und dabei schaut Gott nicht danach, ob er dadurch einen Schaden nimmt. Er ist bereit, einen großen Schaden zu nehmen. Er ist bereit, seine Herrlichkeit zu verlassen und Mensch zu werden. Er ist bereit, sein Leben zu lassen, um uns zu erretten. Nehmen wir das an? Lasst uns vor Gott treten im Gebet. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, vielen Dank für die Erlösung, die du gebracht hast durch deinen Sohn. Danke, dass du dein Volk sammelst aus allen Sprachen und Nationen. Wir danken dir für deine große Liebe und Gnade, die du uns als Menschen entgegenbringst. Danke, dass du Menschen retten willst, und wir beten heute: Schenk Gnade für die Menschen in unserer Stadt, dass sie dich erkennen können. Rufe du Menschen in deine Nachfolge. Und wir beten auch für uns als Gemeinde: Stärke uns den Glauben an die Erlösung. Festige unseren Glauben an dich und erhalte uns bei dir. Amen.